Sehr gut, dass du aufgepasst hast. Okay. Lasst uns noch einmal von vorne lesen. Es wird für uns nützlich sein. Ruth 1, Vers 1. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem Juda ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten. Er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naomi und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kiljon, Ephratiter aus Bethlehem Juda. Und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Da starb Elimelech, der Mann Naomis, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen, der Name der einen war Orpa, der Name der anderen Ruth, und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Da starben auch diese beiden, Machlon und Kiljon, und die Frau blieb zurück, ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. So zog sie weg von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Mal bis dahin. Ein Teil von euch war letztes Mal da, die anderen waren nicht da. Nicht schlimm, dann machen wir eine kurze Zusammenfassung vom letzten Mal. Nicht, dass ich die Erwartung habe, dass ihr es in vollkommener Weise alles wiedergeben könnt. Das kann ich meistens auch nicht, wenn ich eine Predigt gehört habe. Kann ich auch nicht alles zu 100% wiedergeben. Aber lasst uns stückweise zusammentragen. Um was ging es letztes Mal? Wir haben diesen Vers 6 eigentlich angeschaut. Aber in einer gewissen Art und Weise auch nochmal Vers 1 bis 5 zusammengefasst, nochmal beleuchtet, nochmal geschaut. Und um was ging es? Könnt ihr euch grob erinnern? Wer kann sich erinnern an das eine oder andere?
Verlass ihn nie, Bethlehem.
Oh ja, damit haben wir angefangen. Das war jetzt nicht letztes Mal, das war schon dreimal her oder so, aber ist okay. Ah, das kann gut sein, okay, ja, das kann gut sein. Das ist gut, dass sich das eingeprägt hat, weil das ist mit eine Hauptbotschaft der ersten Verse hier wirklich. Was noch?
Es ging auch so ein bisschen um die Frage, ob, also was es heißt, wenn man vom Glauben abfällt.
Ganz richtig,
ja. Verschiedene Ansichten davon gibt.
Mhm. Dass es zwei verschiedene Situationen gibt, genau. Dass die eine Situation ist, welche und welche ist die andere? Also wir haben gesehen, was hier passiert eigentlich in Vers 1 und 2, ist das, oder bis Vers 5 eigentlich, die sind eigentlich vom Glauben abgefallen. Ja? Weil die haben das Land der Verheißung verlassen, sind zwar mit guter Absicht, bald wieder zurückzukehren, sind sie aber weggezogen und sind dann dort geblieben. Bei einem fremden Land, das nicht der Verheißung entsprochen hat, beim fremden Volk, mit fremden Göttern, was Gott nicht gesagt hat, was sie tun sollen. Und sie haben sich sogar verschwägert mit denen. Schlecht, schlecht. Also, man kann eigentlich in unserem Sinne sagen, sie sind abgefallen vom Glauben, vom Gott Israels. Ja? Da gibt es zwei unterschiedliche Ansichten. Und da haben wir uns darüber unterhalten letztes Mal. Was bedeutet abfallen? Was bedeutet es, vom Glauben abfallen? Und da habe ich versucht zu zeigen, das bedeutet entweder, das sind die zwei Situationen, die es gibt, entweder die einen, die sich, die dem Glauben anfangen, auf einmal ganz offen den Rücken zuzukehren, die vorher dabei waren und alles mitgemacht haben. Dann aber stellt sich heraus, dass sie gar keine Gläubigen waren. Sie waren permanent mit dabei. Wir haben uns das Beispiel Judas angeguckt, ja. er die ganze Zeit mit dabei gewesen ist, Wunder vollbracht hat sogar und gesagt hat, Herr, die Geister waren uns untertan. Und alles Mögliche erlebt hat, aber trotzdem nicht wiedergeboren war. Ja? Und wenn so jemand sich dann auf einmal, Judas ist vom Glauben abgefallen, als offenkundig geworden ist, was in seinem Herz schon gewesen ist. Ja? Jesus sagt schon lange vorher, ich habe euch erwählt, aber einer von euch ist ein Teufel. Das heißt nicht, der wird irgendwann mal zu einem Widersacher von Jesus, sondern er ist ein Widersacher Jesus. Ja, das ist schon Kapitel 6, Johannes 6. Also das ist die eine Situation, die wir beobachten. Welche entlarven sich, würde ich mal sagen, als welche, die gar nicht wiedergeboren sind, die vorher aber mit dabei waren und schienen wie alle anderen auch. Das zweite ist, dass sich welche abwenden und dass welche sich verirren, würde ich einmal sagen. Und die tatsächlich Gläubige sind, aber die sich verirren. Ja? Und bei diesen haben wir gesehen, Gott züchtigt sie und Gott bringt sie zurück. Ja? Und da haben wir uns Verschiedenes angeguckt. Wenn es euch näher interessiert, dann könnt ihr nachhören. Ich kann auch gerne nochmal den Link rumschicken und vielleicht schaffen wir das irgendwann mal besser zu organisieren, dass es besser verfügbar ist. Aber die Möglichkeit ist da. Und das habe ich versucht zu zeigen, dass das Zweite hier der Fall ist. Gott sucht das Verirrte und bringt es zurück. Ja? Die 99 Schäfchen, Matthäus 18, könnt ihr lesen. Ja? Selbst wenn das Kleinste und das Schwächste und das Geringste davon abirrt, der Hirte wird suchen, bis er es findet und dann bringt es zurück. Ja? Und genau dasselbe finden wir hier mit Naomi, die zurückkehrt aus diesem Land. Und für mich, Fragen?
Ich finde, im Alten Testament sieht man sehr oft auch schon, dass manche, die nicht auf Gott hören, halt Kämpfe kämpfen, die müssen sie nicht kämpfen. Ich glaube, das gibt es bei uns auch. Ja, sowieso.
Also du meinst, die Gläubige gewesen sind, die aber...
Wo Gott sagt, zum Beispiel Israel, sie sollen die ganzen Moabiter auslöschen, tun sie nicht. Und dann gibt er einen Krieg und keiner kommt um. Er beschützt sie ja trotzdem. Aber sie hätten nicht kämpfen müssen, wenn sie vorher auf ihn gehört hätten.
Ja, da kommen wir auch noch dazu. Das kommt heute auch noch vor. Ja, ist gut. Das stimmt schon. Also wir sehen hier, und ich würde sagen, Ruth 1, Vers 1 bis 5, könnte man gut auch, oder vor allem dann ab Vers 3 eigentlich, können wir gut überschreiben mit Römer 2, Vers 4, wenn ihr mal aufschlagen wollt. Römer 2, Vers 4. Das, vom Kontext her ist es ein bisschen was anderes, aber das, was dort beschrieben wird, als eine Tatsache, was Gott tut, das sehen wir eben hier auch. Hier geht es um jemanden, der sich selbst rechtfertigt und davon ausgeht, dass er nicht auf Gnade und auf eine Erlösung von jemand anders angewiesen ist. Es ist ein selbstgerechter Mensch, um den es hier geht und den Paulus aber unter das Gericht ziehen will. Und dann sagt er zu ihm so etwas hier, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Er sagt diesem Menschen, diesem Selbstgerechten, sagt er, bist du dir nicht dessen bewusst, dass Gott langmütig dir gegenüber ist und geduldig und dass er abwartet und dass es seine Güte ist, die dich permanent auffordert, Buße zu tun und die dich zu der Buße bringt? Es ist ja nicht nur eine Aufforderung zur Buße hier, es ist ein Leiten zur Buße. Einer, der jemand anders begleitet, jemanden wohin zu führen, an ein Ziel zu bringen. Ja? Genau das ist das, was hier in Ruth 1, Vers 3 bis 5 passiert. Gott leitet in seiner Güte diese Familie zur Umkehr. Ja? Gut, du sagst, ein Teil ist gestorben, damit haben wir uns auch beschäftigt, was das bedeuten soll. Aber mit dem anderen Teil, die Nome in diesem Fall, er leitet sie zur Umkehr. Und das ist für mich wichtig nochmal, dass wir uns dessen bewusst sind. So wie ich aufgewachsen bin, zum Teil, aber auch vor allem unsere Gesellschaft, wir denken ganz oft so. Wir sind der Meinung, alles ist eigentlich heutzutage verfügbar. Ist nur ein Klick entfernt, ne? Muss nur bestellen, dann ist alles verfügbar. Und wenn ich nicht heute will, dann mache ich es morgen. Ja? Weil es gibt ja Lieferungen noch am selben Tag sogar, ne? Zack, da, muss nicht mal in den Laden gehen. Es ist alles, auch im Laden, selbst im Laden, gell? Alles da, was du willst. Früher, wie viele Sorten Spätzle gab es früher? Gab es keine, Gerd hat mir selber gemacht. Aber heute, du hast alle Auswahl. Es ist alles da, es ist alles verfügbar. Und wenn du willst, dann kannst du. Ja, das wird so ganz oft unterschwellig vermittelt. Ja. Du hast die Macht, du kannst. Was uns die Bibel zu Buße zu sagen hat, ist, dass Gott derjenige ist, der Buße schenken muss. Wisst ihr, es ist nicht so, ich kann Buße tun, wann ich will. Nein, das geht so nicht. Das geht so nicht. Aus menschlicher Perspektive können wir sagen, ja, du kannst jederzeit Buße tun. Das heißt nicht, du musst auf einen Termin warten. Wir sind permanent aufgefordert, Buße zu tun. Aber wenn wir es aus göttlicher Perspektive anschauen, Gott muss Buße schenken. Gott muss Raum zur Buße schaffen, erst einmal, dass ein Mensch umkehrt. Lasst uns eine Bibelstelle aufschlagen. Ich meine, Römer 2, Vers 4 ist schon sehr eindeutig, ne? Die Güte Gottes leitet zur Buße. Lasst uns aber weiter nach hinten blättern und eine weitere Stelle aufschlagen. Schaut mal, 2. Timotheus, Kapitel 2. Hier sind Anweisungen an den Timotheus und hier heißt es jetzt in Vers 23, können wir mal lesen. Er sagt so, aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam. Schaut mal jetzt, was er machen soll. Und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Das ist interessant, ne? Da sind Widersacher da, die die Streitfragen verursachen und die Unruhe da hineinbringen. Und Paulus sagt zum einen, weise sie ab, sei ganz klar, auf der einen Weise milde, also nicht selber da sich in Streit und in diese ganzen Dinge dazu verwickeln, sage ich mal. Also er sagt milde, aber mit aller Klarheit. Mit aller Klarheit. Und er soll das tun in der Hoffnung, dass Gott, ob Gott ihnen nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Das muss das Anliegen sein, das muss das Ziel sein. Und das muss auch unser Gebet sein, oder? Das muss unser Gebet sein. Herr, schenk ihnen Buße. Schenk ihnen. Und was, womit hängt das zusammen? Womit wird das hier in Zusammenhang gebracht? Erkenntnis der Wahrheit. Das hängt sehr, sehr, sehr stark miteinander zusammen. Sobald ein Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, ist der Boden bereitet, dass man Buße tut. Ich habe das versucht zu zeigen in Matthäus 3, als wir uns damit beschäftigt haben, wo Johannes der Täufer auffordert, tut Buße, kehrt um. Und dann sagt er, ihr Schlangenbrot, bringet Buße würdige Frucht, sagt er. Und meint nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater und all diese Dinge. Und dort habe ich versucht schon zu zeigen, Buße hat drei verschiedene Facetten. Das erste ist Erkenntnis der Wahrheit oder überführt werden. Von der Wahrheit überzeugt werden. Und das ist jetzt nicht einfach nur von irgendeiner Wahrheit, so wie euer Lehrer seinerzeit in der Schule euch versucht hat, zu überzeugen, dass 1 und 3 4 sind. Du bist irgendwann überzeugt, aber sagst du, okay, schön, ist ganz praktisch zu wissen, aber weltbewegend auch nicht. Es geht um Erkenntnis, die mich selbst betrifft. Versteht ihr was? Es geht um eine Selbsterkenntnis über meinen eigenen Zustand, über Wahrheiten, die wesentlich mit meinem Leben zu tun haben. Das, um so eine Erkenntnis geht es hier. Und das ist der erste Schritt, Erkenntnis der Wahrheit, Überführung von der Schuld. Aber wir haben gesehen damals, und ich wiederhole einfach kurz, das ist nicht alles, oder? Gibt es viele, die ihre Schuld einsehen, die im Gefängnis sitzen und sagen, ja, ich habe das gemacht. Aber es hat seinen Grund, gell? Also, dass jemand überzeugt ist von seiner eigenen Schuld, bedeutet noch nicht, dass er Buße getan hat, oder? Ganz klar. Können Saul nochmal nachschlagen, nachlesen. Er sagt, ja, ich habe gesündigt, aber jetzt kommt er mich vor dem Volk. 1. Samuel, Kapitel 15, glaube ich. Dann der zweite Punkt ist Reue. Reue. Das gehört wesentlich zur Buße mit dazu. Dass es einen schmerzt, was diese Selbsterkenntnis, diese Wahrheit, die einem über einen selbst offenbart worden ist. Wie gesagt, es gibt genug Verbrecher, die da sitzen, aber wenige, die reuig sind. Wenige, die ein tiefes Leiden, eine tiefe Trauer darüber empfinden, was sie getan haben. Das ist der zweite Schritt. Ja, aber wir sehen, auch das ist noch nicht wirklich Buße. Denn, das berühmte Beispiel, wiederum Judas, hatte seine Sünde bereut.
Und hat sich aufgehängt.
Hat keine Buße getan, in dem Sinne. Buße bedeutet auch Umkehr. Buße bedeutet eine Neuausrichtung des Lebens. Buße bedeutet zu Jesus gehen, ihm nachfolgen. Ja, das können wir mit Buße zusammenfassen. Diese drei Punkte, und wir sehen es hier zwei zumindest, sehen wir sehr, sehr deutlich eben hier in diesem Text auch da drin. Und was wir sehen ist, dass Gott derjenige ist, der das schenkt. Lasst uns zurückgehen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch sich erinnern kann, eine der ersten Predigten, die mein Freund der Nico hier bei uns gehalten hat.
Manasse.
Manasse, ja, genau, das war eine. Und was für eine noch? Auch aus einem ähnlichen Bereich. Oder vielleicht war es die gleiche. Kann sein, dass es in der gleichen Predigt war. Aber 2. Chronik 30, schlag mal auf. Ich kann mich irgendwie gut erinnern, dass er diese Stelle aufgeschlagen hat. Ob das jetzt innerhalb der Predigt war oder der andere, Quatsch, ist jetzt egal. In 2. Chronik 30 geht es darum, Hiskia will das Passa feiern und er hat sich so gesagt, es wäre gut, wenn man es nicht alleine feiern muss. Alleine feiern ist irgendwie nicht so gut. Und dann hier, lasst uns mal ab Vers 6 vielleicht, oder Vers 5, lasst uns Vers 5 lesen. Da heißt es, und sie fassten den Beschluss, eine Einladung ergehen zu lassen, 2. Chronik 30, ab Vers 5, eine Einladung ergehen zu lassen durch ganz Israel von Beersheba bis Dan, dass sie kämen, um dem Herrn, dem Gott Israels, Passa zu feiern in Jerusalem, denn sie hatten es lange Zeit nicht so gefeiert, wie es vorgeschrieben war. An anderer Stelle lesen wir, seit den Tagen Josuas. Wahnsinn. Und die Läufer gingen mit den Briefen von der Hand des Königs und seiner Obersten durch ganz Israel und Juda, und zwar nach dem Befehl des Königs, um zu sagen, Söhne Israel, was sollen sie machen? Kehrt um zu dem Herrn, dem Gott Abrahams, Isaaks und Israels. Dann wird er umkehren zu den Entkommenen. Das heißt, er wird sich euch zuwenden, ja? Die euch aus der Gewalt der Könige von Assur übrig geblieben sind. Und seid nicht wie eure Väter und wie eure Brüder, die treulos gehandelt haben gegen den Herrn, den Gott ihrer Väter, so dass er sie zum Entsetzen dahingegeben hat, wie ihr es seht. Nun verhärtet euren Nacken nicht wie eure Väter, gebt dem Herrn die Hand und kommt zu seinem Heiligtum, das er für euch ewig, das er für ewig geheiligt hat, und dient dem Herrn, eurem Gott, damit die Glut seines Zornes sich von euch abwendet. Denn wenn ihr zu dem Herrn umkehrt, wieder, ja, umkehrt, dann werden eure Brüder und eure Kinder Barmherzigkeit finden bei denen, die sie gefangen weggeführt haben. Das war nämlich gerade erst nicht lange her, dass das passiert war mit dem Nordreich. Denn gnädig und barmherzig ist der Herr, euer Gott. Er wird das Angesicht von euch abwenden, nicht von euch abwenden, wenn ihr zu ihm umkehrt. Jetzt schau. Und die Läufer zogen von Stadt zu Stadt durch das Land Ephraim und Manasse bis nach Sebulon, aber man verlachte und verspottete sie. So wie es meistens war, ne? Nur einige Männer, schau mal, von Asser,
Manasse und von Sebulon demütigten sich und kamen nach Jerusalem. Auch über Juda kam die Hand Gottes, dass er ihnen ein einmütiges Herz gab, den Befehl des Königs und der Obersten auszuführen nach dem Wort des Herrn.
Zuerst denkt man, oh, ein paar sind noch demütig und treu geblieben. Und was lesen wir im Vers da drauf? Der Herr ist derjenige, der das Herz zur Umkehr schenkt. Er ist derjenige, der es tut. Die Aufforderung lautet an alle gleich. Kehrt um, verhärtet euren Nacken nicht. Die Aufforderung ist sehr, sehr deutlich. Und du denkst, es hängt alles am Menschen, wenn du vorher liest, gell? Gebt dem Herrn die Hand und dann wird er auch tun. Ja? Aber hier lesen wir die andere Perspektive wieder von Gott. Er ist derjenige, der letztendlich das Herz schenkt. Also wir sehen, Gott muss Buße geben, Gott muss es schenken. Und wenn aber Gott redet und wenn er nahe ist, dann ist die andere Sichtweise wiederum, unsere Sichtweise. Es ist wichtig, die Ohren zu spitzen und zu hören. Lasst es aufschlagen, Psalm 95. Psalm 95. Es ist eine Aufforderung, zu Gott zu kommen, sich zu ihm zu versammeln, fröhlich zu sein eigentlich und zu jauchzen, Gott zu dienen. Gott wird groß gemacht, er wird angebetet in diesen Versen. Vers 6 heißt es, kommt, lasst uns anbeten und uns neigen und lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht, wie zu Meriba, wie am Tag von Massa in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, mich auf die Probe stellten, obwohl sie mein Werk gesehen hatten. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht. Und ich sprach, übrigens, müssen wir differenzieren, es ist nicht alle Israeliten generell jetzt damit gemeint, sondern die, die sich aufgelehnt haben. Ja? Deswegen, manchmal, wir haben so unterschiedliche Bilder manchmal von dem Volk Israel, dass einmal ist 4. Mose 22, kein Tadel in die, oder 23 da, ja. Kein Tadel sieht man in Israel, das Volk ist wunderbar und schön. Gibt nichts Besseres, ja. Und dann so eine Stelle hier. Und denkst, ja, was jetzt? Das eine, das ist das Volk betrachtet, was diesen Überrest anbelangt, der Gott gehört, dem nachfolgt. Und das andere, das ist der Großteil des Volkes, die in der Auflehnung Gott gegenüber leben. Von den gleichen, den wir hier bei Hiskia gelesen haben. Ja. Und ich sprach, ein Volk irrenden Herzens sind sie, und sie haben meine Wege nicht erkannt. Darum schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Also es ist eine Warnung hier, wenn ihr heute seine Stimme hört, macht eure Herzen auf und verhärtet es nicht. Wenn der Herr spricht, wenn der Herr zur Buße ruft, wenn der Herr redet, dann verwerft es nicht. Dann seid sensibel dafür. Dann nutzt die Gunst der Stunde, um es mal so zu sagen. Was war die Ursache dafür, dass sie verfehlt haben, in die Ruhe Gottes einzugehen? Zuerst mal, was bedeutet hier in die Ruhe Gottes eingehen?
Das Land.
Erstmal das Land Kanaan, ganz kurz gesagt, sag ich mal, steht als ein Bild für die ewige Herrlichkeit bei Gott. Da sind sie nicht eingegangen. Sie sind in der Wüste vielmehr gestorben. Ne? 40 Jahre in der Wüste und sind gestorben. Was war die Ursache dafür?
Dass sie nicht an ihn geglaubt haben.
Dass sie nicht geglaubt haben, aber jetzt rein von diesem Text her, das ist richtig. So. Aber rein von diesem Text her?
Sie haben ihn auf die Probe gestellt.
Sie haben ihn auf die Probe gestellt. Das heißt, sie haben gedacht, man kann Gott testen, man kann ein Stück weit mit Gott spielen. Ja? Man kann sagen, mal gucken, was passiert, wenn. Ja? Und das zweite, was sie nicht getan haben, sie haben nicht auf seine Stimme gehört.
Sie haben nicht gehört. Was für mich wichtig ist zu sehen, wir reden hier nicht über Gläubige. Es sind nicht hier Menschen gemeint, die gläubig sind und die nicht hören. Um welches hier geht, ist auch offenkundig, oder? Die, an die das Wort hier gerichtet ist, vor denen er Ekel empfand. Welche waren das? Waren das seine erwählten Schafe? Nein, das waren die, die harten Herzens waren. Ganz wichtig. Zunächst, wir reden davon. Wenn wir mit Menschen zu tun haben, und da betrifft es uns, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die regelmäßig unter dem Wort Gottes sitzen, die permanent das aufsaugen und dabei sind, die aber von ihrem Herzen nicht durchgedrungen sind zum Herrn, für denen gilt so eine Warnung. Denen wird das ausgesprochen, zu denen wird gesagt, ihr Lieben, heute, wenn ihr die Stimme hört, sucht ihn, tut Buße, verachtet diese Stimme nicht, verhärtet nicht, versucht Gott nicht, indem ihr sagt, ich habe ja noch Zeit, ich bin jung, ich bin da in der Blüte meines Lebens. Warten wir mal 10 Jahre und dann kann ich immer noch die Sache mit Gott festmachen. Das bedeutet Gott versuchen. Nein, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Ja. Und sonst wird mit der Zeit etwas passieren, was wir im Hebräerbrief lesen. Schaut mal, da wird nämlich genau diese Stelle hier aufgegriffen, Hebräer 3. Die Leute sind nicht... Das sind nicht in erster Linie Leute, die gläubig sind und die mit dem Herrn unterwegs sind, sondern das sind die, an die das Wort dauernd gerichtet wird, aber bei denen das immer wieder abprallt und abprallt und abprallt und abprallt. Hebräer Kapitel 3. Da wird uns gezeigt, was das für Folgen hat. Ab Vers 7 heißt es deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem Tage der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten. Und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen, sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Jetzt schaut. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei. Nochmal, um welche geht es? Um die, wo ein Herz des Glaubens da ist? Nein, wo ein Herz des Unglaubens da ist. Im Abfall vom lebendigen Gott. Was bedeutet das? Die bereits anfangen, sich von Gott abzulösen. Wie ich es vorher gesagt habe, genau dasselbe mit Judas, wo sich anfängt zu zeigen langsam, wer sie wirklich sind, wessen Geisteskinder sie tatsächlich sind. Das ist nämlich, was ich zeigen will. Es ist nicht so, dass sie permanent da bleiben werden und zuhören werden. Versteht ihr, von 20 Jahren bis 80, das ist meistens nicht der Fall. Man hört es 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre und das ist bei jedem unterschiedlich lang. Aber irgendwann kommt die Zeit, wo das anfängt, dieser Abfall vom lebendigen Gott. Sie wenden sich ab und dann, guck mal, wie es hier weiter heißt. Sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Seht ihr, das findet statt. Verhärtung, je öfter du das hörst, je öfter du das Wort des Evangeliums hörst und nicht Buße tust, nicht umkehrst, desto mehr stumpfst du ab und hörst es nicht mehr. Und dann fängst du irgendwann ab, dich abzulösen, wenn es nichts mehr gibt, was dich äußerlich dort hält. Versteht ihr? Solange das Fleisch solange es irgendwas gibt, was das Fleisch dorthin zieht, dann kommst du und kommst du und kommst du. Und irgendwann ist nichts mehr da. Und dann passiert genau das. Und deswegen heißt es hier, wird es hier so klar gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, ihr Lieben, tut Buße, kehrt um, verhärtet euch nicht. Und ich, eine ganze Reihe von Leuten könnte ich aufzählen aus meiner Christenlaufbahn, wo ich denke, nicht zu 100% sagen kann, dass es zutrifft, aber wo ich denke, dass es zutrifft. Die lange Zeit dabei gewesen sind und viel gehört haben und wo irgendwann sich gezeigt hat, nein. Und es ist eine Warnung. Es ist eine Warnung. Es ist nicht, es ist kein Spiel mit Gott zu spielen, diese Sache auf die Bank zu schieben. Und wir müssen das unseren Mitmenschen auch sagen, ihr Lieben.
müssen. Was?
Aber Eva, aber wir können da auch Gott in Geduld herausfordern. Also ich meine, ich muss auch Buße tun. Und ich tue wieder Buße.
Wie kommen da drauf? Wenn
ich das nicht tue, dann ist ja auch nicht gut.
Es ist auch nicht gesund. Ich denke nicht, dass es die gleiche Kategorie ist. Okay. Weil wie gesagt, ich bin überzeugt, die Gott gehören, die ruft er, die heiligt er, an denen arbeitet er, auch wenn sie sich verirren, wie wir hier gesehen haben. Ja. Mit denen geht er seinen Weg. Wir kommen da drauf. Für die ist genauso wichtig, auf die Stimme Gottes zu hören. Aber jetzt speziell in diesem Kontext geht es um die, die ständig darunter sitzen, aber bei denen das mit der Zeit dazu führt, dass sie abkühlen und sie hören so oft, sie kennen es in- und auswendig. Und irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, wo sie sich komplett davon ablösen. Ja. Also das ist...
Wenn nur Gott die Bekehrung schenkt, denn jeder ist eigentlich so, bis Gott die Bekehrung schenkt.
Ja, absolut.
Und dann ist diese Ermahnung, oder wie man das sagt, Ich blick's nicht, ja. Ich versteh's. Wenn du sagst, wenn Gott dich anspricht, darfst du dein Herz nicht halten.
Mm.
Heißt das, dass wenn Gott mir Buße schenkt, dass ich das ablehnen kann?
Ich denke wiederum, dass wir. Ich denke nicht, dass wir. Ich denke, Gott, die Perspektive Gottes ist, er hat seinen Zeitpunkt, wann er das tut. Aber aus unserer menschlichen Perspektive ist es wiederum so, dass wir reden und ermahnen und sagen, tu Buße. Und vielleicht mag das ein Baustein sein, wodurch Gott es letztendlich bewirkt. Aber es gibt einen Unterschied, sage ich mal. Diejenigen, die permanent unter dem... Also es gibt einen Unterschied wie Apostelgeschichte Kapitel 3. Da ist eine riesige Menschenmenge versammelt. Keiner hat bis jetzt das Evangelium gehört. Sie hören es zum allerersten Mal und reagieren darauf und tun Buße. Und dann gibt es die anderen, die jahrelang sitzen und sitzen und sitzen und hören und hören und hören, aber ihre Herzen verhärten innerlich mit der Zeit.
Das waren sehr, die studiert haben sogar.
Mag auch sein, ja. Hier geht es mehr, die haben ja lange Zeit auch das Evangelium, nehmen sie nicht, wobei Jesus sagt zu ihm, du sitzt an der Schrift, ja. Du bist ein Lehrer Israels und du weißt nicht, was Wiedergeburt ist. Ist auch ein Vorwurf an ihn, ja. In dem Sinne mag es durchaus auch sein. Aber der Punkt ist der, es ist eine Warnung an diejenigen, die permanent da dran sitzen, weil das Muster ist, was sich aus unserer Perspektive, aus unserer menschlichen Perspektive abspielen wird mit einer großen Wahrscheinlichkeit. Je länger man hört, je länger man dabei ist, je länger man all das hört, irgendwann stumpft man dagegen ab und das führt weg. Gott in seiner Souveränität kann sich jeden Zeitpunkt im Leben eines Menschen aussuchen, um ihn zurückzuführen. Aber aus unserer Perspektive, wir kennen diesen Zeitpunkt nicht. Und deswegen reden wir und deswegen ermahnen wir. Und deswegen sagen wir, heute ist der Zeitpunkt gekommen, tue Buße. Wisst ihr, mag Gott in seiner Souveränität genau dieses Wort, genau diesen Zeitpunkt dazu benutzen. Genau diese Ermahnung. Ja? Das ist immer, wenn wir von oben gucken und wenn wir von unten schauen. Ja? Es ist immer dasselbe. Aber es passt zu 100% zusammen, nur nicht in unseren Köpfen manchmal. Wer sind wir auch, dass wir Gottes Wege begreifen und verstehen? Aber wir müssen beides festhalten immer. Gott schenkt die Buße, das ist keine Frage. Aber heute, wenn ihr seine Stimme hört, tut Buße, sucht Gott, macht euch auf den Weg, naht euch Gott, er wird sich euch nahen. All diese Dinge, ja. Deswegen jetzt auch ergänzend Hebräer Kapitel 12 dazu. Da heißt es, eine Ermahnung wiederum, darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie, 12:12. Ja, 12:12. Ich habe doch schon 12 gesagt.
Deswegen habe ich vorher im Gebet gemeint, in meinem Kopf ist es echt klar, aber wenn man es nicht ausspricht, kann es nicht klar sein. Und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide und dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsproß in euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Nämlich fragt, es geht genau um dasselbe. Schaut mal, was er jetzt hier wieder sagt. Dass nicht jemand ein Hurer oder Gottloser sei wie Esau. Was steht hier? Nicht, dass jemand, dass ein Gläubiger auf einmal anfängt, sich anders zu orientieren. Steht das hier? Was ist hier? Ist ein Gläubiger ein Gottloser oder ein Hurer? Nein. Es ist einer, dessen Herz nicht bekehrt ist. Dessen Herz nicht bei Gott ist. Dass nicht jemand ein Hurer oder Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Du denkst dir, ja, was jetzt, gell?
Schreibt ihm Esau, bitte such die Buße.
Wir sehen, dass hier ein Zeitpunkt, dass hier gewarnt wird vor einem Zeitpunkt, wann er gerne zurück will zu dem Segen, wann aber eine Tür verschlossen ist. Das wird allerspätestens dann der Fall sein, wenn die Jungfrauen an der Tür klopfen bei Jesus und sagen, Jesus, lass uns ein. Wir haben es doch jetzt am Sonntag gelesen erst, gell? Lukas 13, schaut nochmal.
Ja, ich denke halt, weil du auch sagst, heute, wenn ihr meine Stimme hört, ich meine, wir denken oft, wir haben noch 40 Jahre Eben. Zeit, aber wir wissen doch gar Eben. Nicht, ob wir die nächsten 5 Minuten noch leben.
Ja, das ist eins, ja. Da,
also wenn ich mit vielen Leuten rede, die denken, ich habe erst ein Viertel meines Lebens. Ja. Wer sagt dir, dass du so lange noch lebst?
Absolut. Ich meine, das ist allein menschlich logisch, dass man sagt, hallo. Wer... Lebensversicherung bedeutet nicht, dass man immer weiterleben wird. Ja, eben. Lukas Kapitel 13, schaut mal, was Jesus hier sagt, ja. Vers 22, ich lese es einfach nochmal. Ich weiß nicht, wie viele von euch dabei waren am Sonntag, aber nicht zur Strafe, nur zur Wiederholung. Lehrend zog, Vers 22, durchzog er nacheinander Städte und Dörfer und reiste nach Jerusalem. Es sprach aber jemand zu ihm, Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Schaut mal, wann wird es sein? Sobald der Herr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, die anfangen werden, draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und sagen, Herr, öffne uns. Suchen Raum zur Buße, oder? Es ist zu spät. Herr, öffne uns. So. Er wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht und weiß nicht, wo ihr seid. Wird ihr anfragen, wir haben vor dir gegessen und getrunken, kannst du dich nicht erinnern, Jesus. Und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird sagen, ich kenne euch nicht. Weiß nicht, wo ihr seid, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ja, ein Zeitpunkt, wenn die Tür verschlossen ist und wenn es zu spät ist zur Umkehr. Und ich würde fast sagen, dass es wie bei Esau sogar einen Zeitpunkt im eigenen Leben geben kann, wo man sich selber sagt, oh Mann, hätte ich diese Entscheidung nicht getroffen, wäre ich doch heute nicht an dem Punkt, wo ich bin. Aber ähnlich wie Judas, aber keinen Ausweg mehr sieht. Kein Licht mehr sieht, keine Hoffnung mehr sieht zu Jesus, keinen Weg mehr dorthin sieht. Ja?
Gibt es dann auch keinen mehr? Gibt es dann auch keinen
mehr? Aus Gottes Sicht gibt es einen für die, die ihm gehören. Aber aus menschlicher Sicht, wie gesagt, bei Judas theoretisch hätte es einen Weg gegeben. Ja? Aber das, was die Bibel eben warnt davor, wie gesagt, aus unserer Perspektive, diese Warnung dient dazu, Menschen zu bewahren davor, dass sie an diesen Punkt kommen.
Und ob zu 100% beweisen, sozusagen, kann ich das nicht, dass das selbst zu Lebzeiten passieren kann, aber solche Stellen, sagen wir Judas, jetzt mit Esau, diese Dinge, sie legen es nahe, ja. Gott kann theoretisch, sage ich mal, Gott kann zu jedem Zeitpunkt eingreifen, aber aus menschlicher Perspektive kann man sich sehr, sehr weit weg von Gott entfernen, so dass man selbst, wenn man eine Reue empfindet über das, wie der Zustand jetzt ist, Judas hat sich gesagt, hätte ich das nicht gemacht. Und trotzdem hat er das Licht nicht mehr gesehen. Deswegen ist unsere Aufforderung, die wir das Licht haben, die wir Christus nachfolgen, diejenigen zu warnen und zu sagen, lass es nicht so weit kommen, such ihn heute. Strecke dich heute nach ihm aus. Schaut mal, Jesaja 55, Vers 6. Wann Gott es gebrauchen möchte, um jeden, den Einzelnen zu retten, das entscheidet Gott in seiner Weisheit und in seiner Souveränität. Aber wir müssen immer wieder an unsere Mitmenschen herangehen und sagen, spiel kein Spiel mit Gott. Spiel kein Spiel mit Gott. Jesaja 55, 6. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Es ist klar, oder? Der Gottlose verlasse seinen Weg, der Mann der Bosheit seine Gedanken. Er kehre um, es wiederum Buße tun zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Das ist das, was wir, wisst ihr, wir gehen nicht hinaus in die Welt und sagen, warte bis Gott dich bekehrt. Wisst ihr, das ist nicht das, wie wir gehen und das Evangelium verkündigen. Es ist die Wahrheit. Es stimmt, objektiv betrachtet. Sobald Gott sagt und hineinbricht in das Leben, dann wird er zum Glauben kommen. Aber so gehen wir nicht hinaus zu missionieren. Wie wir hinausgehen zu missionieren, ist zu sagen, kehre um. Jetzt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Verschiebe es nicht. Heute ist der Tag Gottes, morgen ist der Tag des Teufels. Ja, hat einer mal gesagt. Das Hinausschieben, das sagen, ich mache es wann anders. Ich mache wann anders. Heute, ich wollte noch das und wollte noch das. Und wenn ich das gemacht habe, dann. Das betrifft, wie gesagt, zuerst aus meiner Sicht die Ungläubigen. Und die, vor allen Dingen, die das Wort nicht zum ersten Mal hören. Für die trifft es auch schon zu, aber insbesondere für die, die es mal und mal und mal und mal gehört haben. Aber es betrifft genauso, und wie viel mehr betrifft es uns als Gläubige, die wir auf Gottes Stimme hören sollten, wenn sie erklingt, oder? Wenn ein Ungläubiger aufgefordert wird, höre Gottes Stimme, achte darauf, zu dem richtigen Zeitpunkt, wie viel mehr wir, oder? Klar gilt es uns, ohne Frage. Wir Gläubigen müssen genauso aufmerksam sein, wenn Gott uns zur Buße leitet, müssen auf seine Stimme hören, müssen empfänglich sein dafür, wenn Gott in unser Leben hineinspricht und uns korrigieren möchte. Denn Buße ist nicht etwas, was man einmal tut und dann ist es für alle Zeit abgeschlossen. Ja, Johannes, Kapitel 15, nur als ein Beispiel.
Johannes 15.
Johannes 15, Vers 2, kennt ihr? Also, Vers 1 natürlich, lest mal auch mit so kurz. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Schaut mal, das ist genau dasselbe, was hier wieder beschrieben wird. Das ist sogar, heißt das hier, was Gott mit der Zeit tut. Jede Rebe, die dabei ist, aber die keine Frucht bringt, das heißt, die nicht lebendig ist, die nicht lebendig gemacht worden ist, die nicht wiedergeboren ist, die nimmt er mit der Zeit weg. Wann er das tut, das ist seins, ja. Und das, wir haben gesehen, es geschieht durch diese Verhärtung. Das kann man nachlesen, auch im zweiten Mose. Wer ist es, der Pharao verhärtet? Er verhärtet sich selbst. Aber es ist auch Gott, der ihn verehrt. Beides, ja. Also, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und was ist aber mit jeder, die Frucht bringt? Jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringen. Jetzt seid ihr alle,
Jetzt seid ihr alle Weinbauexperten im Ländle hier, gell? Wenn wir durchs Remstal fahren, dann sagen meine Söhne, da Weinberge. Dachte schon, müssen wir mal dahin gehen. Wie macht er das, der Weingärtner? Holt er einen Schwamm und Spülmittel und dann fängt er sie an zu putzen? Was bedeutet denn, dass er sie reinigt? Ja, ich habe schon gezeigt, er schneidet. Er schneidet. Ja, das ist ein klares Bild für die damals gewesen. Das war ja weit verbreitet, Weinbau. Das ist etwas, wo Gott immer wieder neu zur Buße ruft. Zur Umkehr in unserem eigenen Leben ruft. Und wo selbst Gott selbst dazu beiträgt, uns zu heiligen und uns zu reinigen. Das, er sagt, wie viele Reben, die er die Frucht bringen, das heißt, die lebendig geworden sind, wie viele davon reinigt er? Was heißt es im Text? Jede. Jede. Und nicht 95%.
Der Weingärtner über die ganzen Jahre macht das mehrfach.
Ja, ja. Also eben. Jedes Jahr. Ja, das Reinigen hier ist ja nicht ein einmaliger Akt, sondern es ist etwas permanent Passierendes. Ja. Ja. Wie sagt man dazu? Imperfekt.
Kontinuierlich.
Ja. Also etwas, was laufend geschieht, eine fortgesetzte Handlung, oder perfekt, glaube ich, ist es dann. Egal. Nee, wurscht. Lassen wir das. Also wir sehen, Gott tut das mit jedem, der seins ist, den reinigt er, an dem arbeitet er und den ruft er zur Buße. Und wir als Gläubige sollten gute Ohren haben, ihn zu hören, wenn er zur Buße ruft. Deswegen, diese Worte prallen an uns nicht einfach ab heute, wenn ihr seine Stimme hört, ja, sondern wir wollen genauso dieses heute wahrnehmen. Wir wollen genauso empfindlich und sensibel dafür sein, wenn Gott in unser Leben hineinspricht. Ja. Denn, was wir hier in Ruth haben, ist eine Warnung, wenn man diese Stimme in den Wind schlägt. Diese Verse 1 bis 5, was hier passiert, rein menschlich betrachtet. Wir wissen, Gott hat seinen Plan. Er kommt mit ihnen zum Ziel, keine Frage. Aber rein menschlich betrachtet, was hat es für sie für Konsequenzen gehabt, dass sie das Land verlassen haben, dass sie weggegangen sind, dass sie nicht auf seine Stimme gehört haben?
Tod
für den einen. Also wir würden sagen, gewaltige Umwege und viel Schmerzen. Viel, viel, viel Leid. Ich musste irgendwie denken an 1. Timotheus 6, Vers 10, wo es heißt, dass die Geldliebe ein Wurzel allen Übels ist. Lasst uns kurz lesen. Der Kontext ist auch ein bisschen ein anderer, aber trotzdem, die Wahrheit trifft wiederum zu. Schaut mal, 6, Vers 10. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Ich glaube, in erster Linie spricht es über welche, wie wir gesprochen haben, die sich als nicht echt erweisen. Aber es kann durchaus auch für Gläubige sein, die sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohren, wenn sie dieser Stimme nicht gehorchen. Und viel an Schmerzen und Leid sozusagen ertragen, was aus menschlicher Sicht, ich sage immer aus menschlicher Sicht, wäre es nicht nötig gewesen. Es bedeutet nicht, muss ich immer dazu sagen, es bedeutet nicht, jede Schwierigkeit und jede Anfechtung und jedes Leid, was wir erfahren, ist nur deswegen, weil wir lauter Fehler machen, weil wir die ganze Zeit falsche Entscheidungen treffen. Nein, es sind manchmal Prüfungen, die Gott zulässt, um 1. Petrus 6, 1, Vers 6 heißt es, um den Glauben, der bereits da ist, dass er sich bewähren kann. Das sind Prüfungssituationen, wo dieser Glaube mehr zum Schein kommen darf und mehr zum, und das, wie Gott es jedem Einzelnen zumisst. Ja. Aber dieses Züchtigen, das ist eben auch ein Aspekt davon, der dabei sein kann. Und das Wunderbare und das Gute ist, jetzt haben wir noch 7 Minuten für den Rest. Die Naomi hört diesen Ruf und sie macht sich auf und kehrt aus dem Gebiet von Moab zurück.
was mein Anliegen, mein Ziel eigentlich war, ist mit euch noch zu schauen, was eben das bedeutet hier, umkehren, Buße tun, diesen dritten Aspekt davon. Ich habe vorher gesagt, es bedeutet Einsicht, es bedeutet Erkenntnis. Und das bewirkt Gott hier in diesen ersten Versen, dass eine Einsicht, eine Erkenntnis da ist, dass der Wille gebrochen wird hier letztendlich bei Naomi, ja, und sie aufgibt und sagt, Herr, ich komme zurück, du hast gewonnen, ich gebe auf. Das ist das, was er tut. Der zweite Aspekt, die Reue, werden wir auch noch Aspekte davon hier finden in dem Text. Aber ich wollte mit euch das dritte hier angucken. Was bedeutet Buße tun, umkehren, Neuausrichtung? Es bedeutet nämlich, aber wir haben heute schon so viel gehabt, weil eure Gedanken, glaube ich, auch damit beschäftigt sind, dass wir es abrunden, obwohl wir noch 5 Minuten haben, aber das bringt jetzt nichts, einfach nur durchzuhauen. Aber ich als Vorausblick will ich euch einfach nur schon mal mitgeben, Umkehr und Buße bedeutet nicht, sitzen zu bleiben, es bedeutet, die Koffer zu packen, ja? Um es mal in den Worten von Naomi hier zu sprechen. Ja? Es bedeutet nicht nur zu sagen, Herr, ich sehe ein, ich habe einen Fehler gemacht, und nicht nur zu sagen, Herr, Entschuldigung, tut mir leid, ich gehe mir wieder in den Alltag, sondern es bedeutet, Koffer packen, verlassen, aufgeben, einen neuen Weg einschlagen. Ja? Und das kann sehr, sehr, sehr unterschiedlich aussehen in jeder einzelnen Lebenssituation, wie das sich zeigt, wie das widerspiegelt. Aber es bleibt nicht ohne Folgen. Es bleibt nicht, wenn man einfach nur, wisst ihr, das liebe ich in der Kindererziehung. Wenn ich mit meinen Kindern spreche, sagt das und das ist vorgefallen, weiß ganz genau, das sollst du nicht machen. Ja, Entschuldigung, Papa. Dann weißt du ganz genau, okay, es war nicht wirklich echt. Ein Spezialist, der besonders so oberflächlich ist, wenn du den nicht wirklich da hast, dann ist er wieder weg und frei wie der Vogel. Bis das nächste Mal genau dasselbe passiert. Das Entschuldigung ist letztendlich nur da, das lass mich frei, ich will wieder gehen. Aber das ist keine echte Buße. Das ist keine echte Buße. Und was echte Buße bedeutet, wir wollen uns nächstes Mal näher anschauen, uns damit befassen. Lasst uns selber prüfen, wo Gott in unser Leben hineinspricht, wo er uns vorantreiben möchte, wo er uns reinigen möchte, wo er seine Hand an uns anlegt und sagt, verlasse dies, trenne dich davon, nimm Abschied von dem und lasst uns sensibel sein auf diese Stimme und hören und lasst uns unseren, so blöd es auch erscheinen mag, oder? Ich meine, wer macht das gerne, zu jemand anders hinzugehen und sagen, heute, wenn du seine Stimme hörst, bitte verstocke dein Herz nicht, bitte höre. Bitte suche die Erlösung, suche diese Rettung. Wer macht das gerne? Ich glaube, es ist nicht so, wo wir sagen, da freuen wir uns jeden Tag, das zu tun. Aber lasst uns bitten, dass Gott unsere Liebe zu den in dem Fall noch nicht zu den Geschwistern, aber zu den Menschen, zu den anderen Mitmenschen, dass er diese Liebe weckt, damit wir die Not erkennen, in der sie sind und dass wir es von Herzen und ehrlich ihnen ans Herz legen können. Dass Gott es benutzen möchte, um sie zu rufen und um sie zu sich zu bringen. Ja. Wann er das tut und wie er es tut, das ist seine Sache. Lasst uns beten und lasst uns nicht vergessen, das, was wir als allererstes gesagt haben. Gott leitet zur Umkehr. Er bringt, wie gut und wie schön, dass er das tut. Wie gut. Lass uns nicht vergessen. Vater im Himmel, ich möchte dir dafür danken, dass du geduldig, barmherzig, langmütig bist und dass du mit ganz, ganz viel Geduld Sünder zur Buße rufst. Es ist eigentlich eine Frechheit, Herr, wenn wir eine so wunderbare und so eine herrliche Botschaft verkündigt bekommen, wir, die wir deine Feinde gewesen sind oder noch sind, wenn wir, wenn unser Zustand so ist. Herr, dass Menschen in so einem Zustand so eine herrliche Nachricht hören und sie nicht sofort annehmen und sofort sich darüber freuen, eigentlich ist es eine Frechheit, Herr. Es ist, wenn wir es aus deiner Perspektive anschauen, müssen wir sagen, Herr, wie kannst du so gnädig und freigebig sein, dass du es nochmal hören lässt und nochmal hören lässt und nochmal hören lässt? So oft, Herr, danke dir dafür, dass du zeigst, dass du sehr, sehr, sehr geduldig mit uns bist. Ich möchte dich darum bitten, dass du uns als denjenigen, die wir es erkennen durften und die wir in aller Gnade es von dir geoffenbart bekommen, dass wir es unseren Mitmenschen, die noch in der Irre sind und die noch in der Finsternis gehen, dass wir es ihnen sagen können, dass wir ihnen die Dringlichkeit zeigen können. Die Dringlichkeit, das anzunehmen, nicht länger zu warten, nicht länger einfach zu sitzen und zu hören und hören und hören und hören. Herr, ich bitte dich, dass du schenkst in unserer Gemeinde, da wo Menschen da sind, die ganz oft das mitbekommen haben und die ganz oft zugehört haben, Herr, dass sie nicht zu denen zählen, die am Ende vor dir stehen werden und sagen, ich bin gewesen in der Gemeinde in Ditzingen und ich habe es permanent gehört. Herr, lass es. Lass diese Zahl derer weniger werden. Rette mehr Menschen. Schenke mehr Menschen Buße und Umkehr. Ich will dich bitten, dass du unsere Münder öffnest, dass wir uns nicht allein über unser eigenes Heil freuen, sondern dass wir es unseren Mitmenschen mitteilen und ans Herz legen, so wie du die Möglichkeit und die Gelegenheiten schenkst, Herr. Wir sind so schwach, wir wollen dich bitten, dass du Buße schenkst und dass du einen Geist der Umkehr über uns ausgießt, dass wir sehen dürfen, dass mehrere Leute sich dir anschließen, dass dein Reich gebaut wird, dass dein Reich wächst. Wir sehnen uns danach und ich wollen dich bitten, dass du anfängst an unseren Herzen, dass wir empfindlich werden, wenn deine Stimme erschallt, dass wir das nicht einfach nur abprallen lassen an uns. Auch wir können, sind da nicht immun dagegen, Herr. Ich will dich darum bitten, wirke du durch deine Güte und Gnade an uns, an unseren Herzen und an den Herzen derer, die wir lieben. Danke, dass wir zuversichtlich sein dürfen, dass du dein Werk zu Ende bringen wirst, dass du es tun wirst. Danke dir für deine Freundlichkeit, Herr. Dein Name sei gepriesen und gelobt. Amen.